SWR 2 Tandem.
Die USA, das Sehnsuchtsland für viele Menschen in Lateinamerika. Hier gibt es Arbeit, hier bekommt man einen ordentlichen Lohn und die Verwaltung ist nicht korrupt. So denken viele Latinos, auch die Jungen. Und gerade auch Kinder und Jugendliche machen sich auf den Weg. Einen illegalen und gefährlichen Weg durch Mittelamerika und Mexiko, um an die Grenze zu den USA zu kommen und noch weiter. Erika Harzer hat Jugendliche aus Honduras getroffen, die diese Reise angetreten haben. Die Freiheit ist weit weg, hat sie ihre Reportage genannt, der Exodus mittelamerikanischer Kinder.
Im südöstlichen Zipfel von Mexiko liegt die Kleinstadt Tenosique, knapp 60 Kilometer entfernt von einem Grenzübergang nach Guatemala. Diesen Übergang nutzen viele honduranische Migranten seit Jahren als Ausgangspunkt ihrer Route durch Mexiko. In Tenosique beginnt die Bahnstrecke und dort ist eine Herberge für Migranten, die La 72 genannt wird. Es ist voll in der Herberge. Viele Männer, aber auch Mütter, die mit ihren Kleinkindern allein unterwegs sind. Und auffällig viele Jugendliche, die sich zu zweit, zu dritt oder auch in kleinen Gruppen auf dem Gelände bewegen. So wie die beiden 17-Jährigen Samuel Heriberto und Kevin Umar. Sie kommen aus Honduras, aus einer Kleinstadt im Nordosten des Landes. Beide wirken etwas verloren, scheu und ängstlich inmitten all dieser Menschen, die ähnlich wie sie auf der Suche nach einem besseren Leben Mexiko durchqueren wollen und dabei ihr Leben riskieren. Die beiden Jugendlichen sind alleine unterwegs. Warum sie aus Honduras weg wollten, erzählt Samuel.
17 años, vengo de Colón, de Sabah. No porque está muy difícil la cosa ya.
Ich bin 17 und komme aus Sabah in Colón. Dort ist alles schwierig. Wir sind gegangen, weil die Maras Druck gemacht haben. Wer nicht macht, was die wollen, wird massakriert, wird abgeholt und getötet. Bei uns gegenüber wurden zwei umgebracht. Die waren mit mir in der Grundschule, einer 17, der andere 18. Die wollten sich nicht der Mara 18 anschließen.
Kevin stimmt dem Freund zu.
Wenn du siehst, dass deine beiden Freunde nebenan umgebracht wurden und denkst, genau das könnte dir auch passieren, willst du nur noch weg. Deswegen sind wir hier. Ich will, dass es meiner Familie besser geht. Ich will sie da rausholen. Meine 5 Geschwister, meine Mama und meinen Stiefvater.
Als sie von zu Hause weggingen, wussten sie nicht wirklich, auf was sie sich einlassen. Sie wussten weder, wie weit noch wie gefährlich die Route sein würde. Sie wollten nur weg und sitzen nun in der Herberge von Tenosique und erzählen von ihren Beweggründen.
Ich will mich verbessern und meiner Familie helfen. Das ist meine Mission. Zu Hause geht's uns finanziell mies.
Hast du deinen Eltern gesagt, dass du gehst?
Ja.
Und was haben sie geantwortet?
Sie waren besorgt, meinten aber, du bist ja schon fast groß und weißt, was du tust.
Hast du Geschwister?
Einen 8-jährigen Bruder und eine 18-jährige Schwester.
Haben Mädchen keine Probleme mit den Maras?
Doch, sie werden überfallen, ausgeraubt.
Hatte deine Schwester Probleme?
Nur einmal wurde sie überfallen. Aber was sollen wir tun?
Menores de edad desde hace años van en aumento, ¿verdad? Entre 11, a veces 10 a 17 años.
Seit Jahren kommen hier Minderjährige an, zu Hunderten. Sie sind zwischen 11, manchmal auch 10 und 17 Jahren.
Erzählt Padre Tomás, der die Herberge in Tenosique leitet. Er ist Franziskanermönch und bewegt sich in bodenlanger brauner Kutte durch die Unterkunft, lässig das Seil um den Bauch gewickelt. Er hat der Herberge den Namen La 72, die 72 gegeben. als Erinnerung an 72 Migranten aus Mittel- und Südamerika, deren Leichen im Sommer 2010 im Norden Mexikos aufgefunden wurden. Ermordet von den Zetas, einem in Mexiko agierenden kaltblütigen Drogenkartell. Dass Migranten solchen Situationen ausgesetzt sind, kritisiert Padre Thomas, wo immer er kann.
Mexiko hat sich mit einer blutgetränkten Migrationspolitik beschmutzt. Wir sind die Handlanger der USA und verraten dabei Mittelamerika. Anstatt einen gewaltfreien und würdevollen Transit für die Migranten zu garantieren, wird ein gewalttätiger Umgang mit ihnen provoziert, indem sie kriminalisiert und massiv an der Durchreise gehindert werden.
In seiner Herberge versucht Padre Thomas und sein Team, die Migranten vor all den Gefahren auf der Strecke zu warnen. In Gesprächen, aber auch mit Hilfe einer ganz besonderen Mexiko-Landkarte an der Wand. Darauf warnen rote Punkte zum Beispiel vor gefährlichen Regionen. Mit den Umrissen einer Pistole sind Orte markiert, in denen Überfälle und Entführungen zur Tagesordnung gehören. Angedeutete Dollarscheine bezeichnen die Stellen, an denen Banden Wegezoll, also 100 Dollar, einfordern. Ein extrem gefährlicher Weg, der den jungen Migranten bevorsteht. Minderjährigen wie Samuel Heriberto, die vor der Gewalt zu Hause geflohen sind.
Die beherrschen dort alles.
Wer? Die Polizei?
Nein, die Mareros beherrschen den Stadtteil.
Gibt es keine Polizei?
Nein, die kommt nicht rein. Und wenn sie kommt, gibt es Schießereien mit den Mareros. Vor einem Jahr etwa wurden in einem Haus 10 Leute umgebracht, durchsiebt von den Kugeln der Mareros.
Warum?
Einfach so. Die kamen und töteten.
Die Mareros, von denen Samuel erzählt, gehören den straff organisierten kriminellen Jugendbanden an, die mit Mafia-ähnlichen Strukturen ganze Stadtteile und Landstriche in Honduras beherrschen. Ebenso in El Salvador und Guatemala. Sie entstanden in den 90er Jahren in den Straßen von Los Angeles. Die beiden bekanntesten sind die Mara Salvatrucha und die Mara 18. Seit Jahren agieren sie in den Ländern des mittelamerikanischen Dreiecks und bekriegen sich gegenseitig. Drogen, Waffen und Menschenhandel gehören zu ihren Geschäften.
Honduranische Jungs erzählen von abgehackten Köpfen, vom brutalen Töten, als wär's normal, und lachen darüber. Einen trafen 7 Kugeln, einem haben sie den Schädel zertrümmert, einen mit der Säge zerstückelt. Ich schlafe danach 2-3 Nächte nicht. Sie sind gezwungen zuzuschauen, als ob es normal wäre.
Padre Flor Maria Rigoni leitet ebenfalls eine Herberge für Migranten. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet er in Tapachula im südlichen Mexiko. 10 Jahre sind ein langer Zeitraum für viele Geschichten, die immer brutaler werden, resümiert der über 70-jährige Padre. Die Kindheit als Schutzzeitraum, sagt er, sei in dieser Region, wenn überhaupt vorhanden, dann doch spätestens mit 11-12 Jahren vorbei.
El muchacho llega a los 14-15 años y ya.
Ein Jugendlicher mit 14 oder 15 erhält von den Banden die Aufforderung, du kommst zu uns. In 3 Tagen soll er sich entscheiden. Bei Nein wird er umgebracht. Heute ist es nicht mehr die Armut, es ist die Gewalt, warum junge Menschen abhauen. Die Armut ist nicht mehr so sichtbar, du hast dich an sie gewöhnt. Aber wenn dir zudem die Würde genommen wird, wirst du zum Tier, das mit kriegerischer Mentalität überleben will. Du akzeptierst Dinge, die du in Friedenszeiten nie akzeptieren würdest.
Es sind die Geschichten von Jungs wie Samuel oder Kevin, die Padre Flor Maria den Schlaf rauben. In ihrer Heimat gibt es für sie so gut wie keine Chance, aus diesem mörderischen Kreislauf von Armut und Gewalt zu entkommen. Und doch ist es Samuel und Kevin nicht leicht gefallen, sich von ihren Freunden und ihren Familien zu verabschieden und ihr Zuhause hinter sich zu lassen. Samuel hätte beim Abschied ziemlich geheult, erzählt Kevin, und er musste ihn trösten. Aber es sei wichtig, dass sie zu zweit unterwegs seien. Immerhin sind sie schon seit Ewigkeiten Freunde und so würden sie gemeinsam leiden. Kevin musste sich zudem auch von seiner Verlobten trennen. Aber sollte er sein Ziel erreichen, würde er sie nachkommen lassen. Dazu müsste er aber erst einmal gemeinsam mit Samuel die Route durch Mexiko schaffen.
Wir beten ständig zu Gott, dass er uns auf dem Weg schütze, damit uns nichts Schlimmes passiert.
Ein Bild von der Verlobten hat Kevin allerdings nicht eingesteckt. Sie zu sehen, würde ihn nur noch traurig stimmen. Besser sei es, sie auf der Strecke zu vergessen. Außerdem haben sie sowieso nicht so viel mitgenommen.
Drei Hemden und Hosen, eine Jacke. Das habe ich mitgenommen. Sonst nichts. Ein bisschen Geld noch.
Das haben sie dir noch nicht geklaut?
Gott sei Dank, nein. Aber jetzt haben wir auch nichts mehr.
Samuel hat auch noch Zahnbürste und Zahnpasta in den Rucksack gepackt. So zogen sie los. Per Anhalter oder zu Fuß. Einige Strecken auch mit billigen Bussen. So durchquerten sie Guatemala.
In Guatemala haben wir in einem Steinbruch geschlafen, auf Rat der Polizei. Geld für ein Hotel hatten wir ja nicht.
In Mexiko wissen sie nicht so richtig weiter. Ihr Plan ist, dass sie ab Tenosique mit dem Zug weiterreisen. Der Bestia, dem Ungeheuer. So heißt dieser laut vor sich hinstampfende Güterzug, der mit unendlich vielen angehängten Waggons Mexiko durchquert. Jahrelang waren diese Waggons das bevorzugte Transportmittel für Migranten ohne Geld. Doch sie machen auch Angst. Durch ihre Größe und die vielen Geschichten, die von Unfällen und Überfällen auf diesem Zug im Umlauf sind. Auch Samuel und Kevin haben sich bisher noch nicht getraut, auf einen der Waggons des anfahrenden Zuges zu springen. Sie hatten aber auch wenig Gelegenheit dazu, da seit einem halben Jahr immer häufiger Polizisten und Soldaten die Züge kontrollieren. Ricardo Elvir hat es noch geschafft, ein gutes Stück mit der Bestia zu reisen. Aber nach gut 400 Kilometern endete die Reise des 16-jährigen Ricardo im Sommer letzten Jahres. Heute ist Ricardo Elvir wieder zu Hause in Honduras. In Nueva Esperanza, die neue Hoffnung. Einem der vielen armen Viertel von Tegucigalpa. Es gibt schlimmere Viertel, meint Ricardo, der, seit er sich erinnern kann, dort lebt. Steil am Hügel gebaut, sind die meisten Häuser oder Hütten nur schwer erreichbar. Aber Ricardos Familie lebt in einem Häuschen unten am Fluss. In ihrer Stube betreiben sie jetzt eine Pulperia, einen kleinen Gemischtwarenladen. Sie gehören zu der großen Mehrheit der honduranischen Bevölkerung, die jeden Tag aufs Neue hofft, genug zu essen zu haben. Die Eltern sind beide nur noch bedingt arbeitsfähig. Ricardo wollte aus diesem Kreislauf ausbrechen, wollte Geld verdienen für sich und seine Eltern. Er träumte von einem besseren Leben. Mit diesem Traum im Gepäck schlich er sich Mitte Juni 2014 als 15-Jähriger von zu Hause fort. Er ging heimlich, weil er wusste, die Eltern würden ihn nicht gehen lassen. So trat er eine Reise an, von der er keine Ahnung hatte, wie er sie wird meistern können. Der Vater war schockiert. Als er von seiner Wochenendarbeit heimkam, war Ricardo weg und seine Frau weinte verzweifelt. Keiner wusste, wo Ricardo steckte. Er wählte Ricardos Handynummer.
Er nahm ab und sagte, ich bin in Agua Caliente, an der Grenze. Bist du wahnsinnig, sage ich zu ihm. Warum bist du gegangen? Warum hast du nicht mit mir darüber geredet? Er ist einfach gegangen, dieser Kerl. Ich war auf Arbeit und er haute ab.
Um Mitternacht verließ er sein Elternhaus. Am nächsten Morgen war er schon in Guatemala, an seinem 16. Geburtstag.
Ich habe 35 Lempiras in meiner Bolsa und ein Telefon, ein Cellular. Nada más.
Mit 35 Lempiras in der Tasche bin ich los. Und meinem Handy. Das war alles. Ja, und die Klamotten, die ich anhatte. Und die Zahnbürste. Es ging schief, aber was können wir schon machen?
De la aduana ya de Guatemala, me tuvieron que cruzar unos guatemaltecos en un carro de ellos, que no nos pasaba.
Anfangs kommt Ricardo gut voran, durchquert Guatemala per Anhalter, bekommt Essen und manchmal auch Geld geschenkt. Damit kann er die Überfahrt über den Usumacinta-Fluss bezahlen, den Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko. Die erste Etappe ist geschafft. Doch die schwierigste Strecke liegt vor ihm. Die Durchreise durch Mexiko. Möglichst viel davon auf dem Zug, auf La Bestia, dem Ungeheuer, von Tenosique aus.
Yo decía que la famosa bestia va.
Da sah ich zum ersten Mal den Zug und bekam Angst. Ich habe mir die Bestia als normalen Zug vorgestellt. Als ich ihn in Wirklichkeit sah, wollte ich umkehren, aber dafür war es zu spät.
Ricardo kehrt nicht um. Er bereitet sich auf den Zug vor, hört sich von den anderen Migranten an, was er beachten muss. Wie er am besten auf- und abspringt, ohne sich dabei zu gefährden. Und dass er während der Fahrt nicht schlafen darf. Im Schlaf könnte er abstürzen, wenn der Zug scharf bremst. Er bekäme nicht mit, wenn die Migrationsbeamten den Zug kontrollieren oder kriminelle Banden den Zug kapern, um Geld zu fordern. Banden wie die Zetas. Doch dann auf der Strecke waren alle Vorbereitungen für Ricardo vergeblich.
Der Zug fuhr los. Vor mir saßen rund 15 Migranten. Ich sah, wie von links und rechts jeweils 5 Personen von unten auf den Zug sprangen. Ich dachte, das wären auch Migranten. Ich drehte mich kurz um und als ich wieder nach vorne schaute, sah ich, wie sie die anderen Migranten verprügelten. Da wollte ich die Leiter runter, um vom Zug zu springen, aber jemand hielt mich am Hemd fest. Er wollte die $100 von mir. Ich konnte ihm nicht mal antworten, da hatte er schon zugeschlagen, mit einem Stahlhandschuh ins Gesicht. Als ich das Blut sah, wurde ich wütend. Wir prügelten uns. Dabei konnte ich ihn vom Zug stoßen. Da kamen von vorne schon 2 andere. Ich sah immer noch Sternchen. Einer der Zetas zog die Pistole und der andere trat mir gegen die Brust, sodass ich stürzte. Ich versuchte noch aufrecht zu fallen, aber da war der Zug schon über meinem Bein. Ich sah vor meinen Augen mein Leben an mir vorbeiziehen. Der Zug fuhr weiter und weiter und mindestens 4 Räder fuhren über mein Bein. Ich schrie laut. Warum gerade ich? Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht. Warum passiert mir sowas? Mein Traum war aus. Ich heulte und schrie und war wütend auf diese Kerle, die mich runtergestoßen haben.
Dass Ricardo heute zu Hause in Tegucigalpa diese Geschichte erzählen kann, verdankt er einem Fruchtsaftlieferanten, der den verblutenden Jungen neben den Gleisen entdeckte, einen kurzen Moment zögerte, bevor er dann doch couragiert den Jungen auf seinen Lieferwagen packte. So kam Ricardo ins nächstgelegene Krankenhaus. Dort konnte er mit einer Beinoperation gerettet werden. Bezahlt von der mexikanischen Migrationsbehörde und dem Internationalen Roten Kreuz. Nicht jeder vom Zug gestürzte Migrant hat dieses Glück. Viele verbluten an den Bahngleisen. Namenlose Kreuze an der Strecke sind alles, was an sie erinnert. Nach Wochen im Krankenhaus wurde Ricardo von den Migrationsbehörden nach Honduras transportiert. Auf Krücken. Bis zum Busbahnhof. Nubia Esperanza Vaquedano ist Krankenschwester und arbeitet für die kirchliche Hilfsorganisation Conami Redes. Sie verhalf Ricardo zu seiner heutigen Prothese und gab ihm Kontaktadressen von anderen Menschen, die, wie er, mit fehlenden Gliedern zurückkamen. Die, wie er, für den Unterhalt der Familie sorgen wollten und nun selbst Hilfe nötig haben.
Pues hasta el momento el gobierno no nos ayuda en nada. O sea, tal vez ellos hacen su publicidad.
Bis heute hilft die Regierung diesen Menschen nicht. Ein bisschen Werbung, das ist alles. Wir von Conami Redes bieten ihnen vom Moment ihrer Ankunft Unterstützung an. Begleiten sie nach Hause, fragen nach ihren Bedürfnissen, untersuchen ihre wirtschaftliche Lage und schauen, in welcher Form wir helfen können.
Nubia Esperanza besucht Ricardo und seine Eltern regelmäßig und ist von ihm und seinem Überlebenswillen beeindruckt.
Pues en el caso de Ricardo, Ricardo nació de él, de que él quería ayudar a sus padres, pues él consiguió en un banco un préstamo.
Ricardo wollte unbedingt den Eltern helfen, also überzeugte er eine Bank, ihm einen Kredit zu geben. Damit hat er diesen kleinen Laden zur Unterstützung der Eltern aufgemacht.
Ende des letzten Jahres hatte sich Ricardo Elvir schon gut an seine Prothese gewöhnt. Heute arbeitet er komplett im kleinen Laden mit. Die Waren schleppt er zu Fuß. Und Ricardo träumt wieder, wenn auch von anderen Dingen als vor seinem Migrationsversuch.
Ich habe versucht, Fußball zu spielen. Ist aber nicht einfach. Normalerweise bewegst du dich mal so, aber jetzt muss ich auf dem anderen Bein stabil bleiben, um dann mit der Prothese den Ball zu bewegen. Vorher war ich Rechtsfuß. Nun muss ich links schießen. Schwierig. Doch ich lerne, mit der Prothese umzugehen.
So wie Ricardo verschwinden jährlich tausende Minderjährige aus ihren Dörfern, den Vorstädten, den armen Vierteln des mittelamerikanischen Landes. Weder sie selbst noch ihre Eltern haben das Geld für die Schlepper, die für 6.000 bis 8.000 Dollar Menschen von Honduras in die USA bringen. Und doch sehen sie in der Migration für sich die einzige Chance. Eine Flucht vor Gewalt, aber auch vor der mörderischen Armut, die in Honduras mehr als die Hälfte der Bevölkerung trifft. Mehr als 2/3 der honduranischen Bevölkerung sind arm, zum Teil bitterarm, ernähren sich von Tortilla und Salz. Diese Menschen haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung oder Bildung. Ihre Kinder fliehen und bleiben auf der Strecke schutzlos weiterer Gewalt ausgesetzt.
De irse así es una consecuencia después, de porque los papás quedan sufriendo.
Wenn du weggehst, spürst du die Konsequenzen. Die Eltern zu Hause leiden, weil der Sohn jetzt weg ist. Und dir selbst fehlen die Eltern. Fast immer, fast jede Nacht musste ich heulen, wenn ich an zu Hause dachte. Da sagte ich zu mir, verflucht bist du blöd, so zu gehen. Aber was soll's? Ich muss jetzt weitergehen, sagte ich mir.
Aber hast du schon manchmal gedacht, wie blöd?
Sí, de vez en cuando lo pensé, pero dije, nah, ya estoy montado en el macho, ahora para adelante, papá.
Ja, manchmal schon. Aber dann sagte ich mir, auf geht's, Alter, du bist jetzt auf dem Weg, du musst weitergehen. Du bist doch kein Krebs, der rückwärts geht.
Die Freiheit ist weit weg, der Exodus mittelamerikanischer Kinder. Eine Sendung von Erika Harzer aus dem Jahr 2015.